So, dann setzen wir die 41. Sitzung fort. Bevor wir zu Top 4 kommen, vielleicht noch kurz eine organisatorische Sache. Wir haben geplant noch zwei Sitzungen in diesem Jahr. Das ist einmal der 22. September und der 11. November. Nur mal kurz zum Sounding, wie die Anwesenheitsmöglichkeiten bei den beiden Sitzungen sind. Ich habe gerade eben mal gehört, dass manche möglicherweise den September nicht hinbekommen, vor dem Hintergrund dessen, dass wir uns natürlich jetzt auch, obwohl wir da natürlich davon ausgehen, dass wir hier weiter unsere Aufgabe erfüllen können, auch über den 31.12. hinaus uns natürlich auch Gedanken machen müssen, vor dem Hintergrund der Sitzungen, die wir in diesem Jahr noch haben, ob wir möglicherweise Prioritäten setzen müssen. Deswegen jetzt nochmal die Frage in die Runde. Herr Kleinmann, ich weiß nicht, ob Sie auch von den beiden nicht anwesenden RIC-Mitgliedern die Zusagen für die beiden Termine haben, September und November, oder?
Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
Dann frage ich mal hier in die Runde, wer kann denn im September nicht?
Das ist immer gefährdet.
Gefährdet,
also
oder?
30.09., also normalerweise ist das eingeblockt.
Also hier steht 2, wir sollten noch mal klären, 22. September steht hier, nur noch mal, welchen Termin hatten wir? 22. Genau, 22. September und 11. November. Ich habe 3, glaube ich, gesehen, die nicht können. 1, 2, 3. Damit wären wir immer noch beschlussfähig. Von daher können wir den Termin, sollten wir den Termin halten. Und der 11. November ist aber kein Problem. Ich schaue jetzt selbst nochmal. Nicht, dass ich derjenige bin, der hier ein Problem hat. Ach, 43. Rücksitzung steht bei mir gut.
Lässt sich das vielleicht so ein bisschen weiter im Vorfeld, so 4-6 Wochen.
Okay, also dann gehen wir davon aus, dass wir die beiden Termine, so wie wir sie jetzt auch festgelegt haben, halten, dann noch abhalten werden. Wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal schauen, was wir heute auf der Agenda haben und was wir eben halt, wo wir auch Entscheidungen treffen, ob wir die weiter fortentwickeln, dass wir so ein bisschen vielleicht auch am Ende der Sitzung nochmal Prioritäten setzen, dass wir sagen, hier gibt es gewisse Dinge, die wir auf jeden Fall in diesem Jahr noch dann auch zu Ende bringen wollen. Ein weiterer Punkt, den wir vielleicht nochmal klären sollten, ist, aber das können wir dann später nochmal besprechen, was passiert eigentlich mit den Interpretationen, die im Moment bestehen, sollte es zu einer Auflösung des Vereins kommen, von dem wir im Moment jetzt mal nicht ausgehen, aber das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, das man sich ansehen müsste. Was passiert mit RIC 1, 2, 3? Gut, dann schlage ich vor, dass wir dann auf Top 4 übergehen. Vorstandsvergütungen, variable Vergütungssysteme. Da hatten wir in den bisherigen Sitzungen uns schon drüber unterhalten. Wir haben dann in der 40. Sitzung gesagt, dass wir mal ein bisschen Umschau halten wollen, insbesondere bei der Frage, gibt es in der Praxis Probleme? Wir haben, glaube ich, auch auf der Website eine Anfrage gestartet, gibt es Probleme mit dem neuen Gesetz, was die Bilanzierung angeht? Aber auch die Frage nochmal zu erörtern und heute dann zu diskutieren, gibt unserer Ansicht nach der IAS 19 schon hinreichend Guidance, um mit den Fragen, die sich im Rahmen dieses Gesetzes ergeben, zurechtzukommen, oder sehen wir hier die Notwendigkeit, eben halt Guidance zu geben? Und dann würde ich jetzt an Frau Semjonow übergeben, die uns durch die Papiere führt.
Genau, vielen Dank, Herr Flatt. Also richtig hat Herr Flatt schon gesagt, wir haben beim letzten Mal die Frage diskutiert, wollen wir das Thema Vorstandsvergütung, variable Vergütungssysteme als Topic auf die Agenda nehmen. Und als konkreten Arbeitsauftrag hatte ich mitgenommen, dass IAS 19 zunächst dahingehend zu überprüfen ist, ob ausreichend Guidance besteht im Zusammenhang mit zwei Dingen, nämlich im Zusammenhang mit Vergütungsvereinbarungen, die verbunden sind mit der Bedingung, für einen bestimmten Zeitraum im Unternehmen zu verbleiben, Und zum Zweiten Vereinbarungen, die verbunden sind mit den Bedingungen, bestimmte Ziele zu erreichen. Ich möchte jetzt nicht das ganze Papier 4.1 wiedergeben, aber doch die Key Messages zusammenfassen. Zunächst als Kategorien in IAS 19 kommen in Frage kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer und langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer. In beiden Bereichen des Standards wird auf Gewinn- und Erfolgsbeteiligung als Form der Vergütung explizit eingegangen und im Zusammenhang mit Gewinn- und Erfolgsbeteiligung im Bereich kurzfristig fällige Leistung wird explizit auf den Umgang mit einer Bleibebedingung eingegangen. Hier wird gesagt, dass diese im Rahmen der Bewertung zu berücksichtigen ist über Fluktuationswahrscheinlichkeiten. IAS 19 führt an entsprechender Stelle weiterhin aus, wie die Frage des Ansatzes zu entscheiden ist, stellt aber hier auf die allgemeinen Anforderungen ab, nämlich dass eine rechtliche oder faktische Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung vorliegen muss aufgrund eines vergangenen Ereignisses und dass die Verpflichtungshöhe verlässlich schätzbar sein muss. Dieses Thema verlässliche Schätzbarkeit mag bei diesen Vergütungsformen, die eben unter zukünftigen Bedingungen gewährt werden, ein Punkt sein. Hier gibt § 20 Guidance insofern, als dass er sagt, wann von verlässlicher Schätzung ausgegangen werden kann. Vor diesem Hintergrund komme ich an der Stelle zu dem Zwischenfazit, dass zumindest bei Vergütungsvereinbarungen, die als kurzfristig zu qualifizieren sind und mit einer Bleibebedingung verbunden sind, zumindest Regelungen explizite existieren. Und unter der Voraussetzung, dass sie analog auf alle kurzfristig Vergütungsvereinbarungen anwendbar sind, ja, gibt es hier explizite Guidance. Was ein Diskussionspunkt sein könnte, ist, das ist im Papier in den Textziffern 10 bis 11 bis 14 ausgeführt. Unterschiedliche Auffassungen gibt es hinsichtlich der Frage, wie der Aufwand zu verteilen ist im Falle von Vereinbarungen, die eben mit einer Bleibebedingung verbunden sind. Zwar hatte ich hier in den Papieren ein einfaches Beispiel eingefügt, eine Bonuszahlung, die fürs Jahr 2010 gewährt wird, die aber an die Bedingung geknüpft ist, dass die Mitarbeiter, die davon profitieren sollen, noch zum 30.06.2011 im Unternehmen sind. Dann ist hier die Frage, ist der Aufwand eben über den originären Zeitraum der Leistungserbringung oder den Zeitraum der Leistungserbringung im engeren Sinne zu verteilen, sprich zum 31.12.2010 schon die Verpflichtung in voller Höhe zu erfassen, oder ist diese Wartezeit mit als Zeitraum der Leistungserbringung zu berücksichtigen und entsprechend Aufwand über diesen längeren Zeitraum zu verteilen. Das ist in der Tat ein Punkt, wo IAS 19 verschiedene Auffassungen zulässt, die auch alle in der Kommentarliteratur vertreten werden. Also ich hatte in die einschlägigen Werke KPMG, Deloitte und PwC geschaut und da ist wirklich komplette Bandbreite da. Also diejenigen, die sagen, es gibt Argumente, dass der Aufwand nur über den Zeitraum, Leistungserbringungszeitraum im engeren Sinne, sprich das Jahr 2010, zu erfassen sei. Diejenigen, die sagen, die Wartezeit verlängert den Performance-Zeitraum, damit ist es über den längeren Zeitraum zu erfassen, und auch eine Kommentarmeinung, die sagt, für beide Sichtweisen sind die Argumente gleich schwer und vor dem Hintergrund kann man beides machen. Das heißt, das ist ein Issue, der in diesem Zusammenhang irgendwo ein Thema, was in dem Zusammenhang scheinbar nicht geklärt ist. Auf der anderen Seite, und das ist mir an der Stelle dann wichtig hervorzuheben, ist, dass nichts, was durch die die Änderungen, die mit dem Vorschlag einhergehen und die eigentlich ja Auslöser unserer Untersuchung waren, also eine neue Bedeutung oder eine andere Bedeutung gewinnt. Hier ist IAS-19 offensichtlich nicht ganz präzise an dieser Stelle. Man kann, wenn man möchte, die Änderungen, die durchs Vorschlag die Änderung des Vorschlags als Auslöser nehmen, um möglicherweise an dieser Stelle sich hier beim REG vertiefend Gedanken zu machen, was wäre denn die richtige Auslegung, möglicherweise etwas dazu zu verlautbaren. Meine Empfehlung war, dies an der Stelle nicht zu tun.
Ich fange mal hinten an. Also eine Änderung hat sich schon ergeben, dass ich nämlich durch Vorstand und die ganzen Änderungen wahrscheinlich mehr von diesen Plänen jetzt im Grunde etabliert haben oder noch etablieren. Ich glaube, das ist sehr wohl ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Das Zweite ist, trotz alledem, es gibt zwei unterschiedliche Auffassungen. Man kann sich darüber unterhalten, wenn dem so ist, ob das dann jedes Mal eine Accounting Policy Choice ist oder ob man nicht versucht, die Diversity halt eben abzuschaffen. Inhaltlich habe ich offen gesagt ein Problem, ohne mich auf eine Auffassung festlegen zu wollen. Die Textziffer 6. Ich bin der Meinung, dass 1918 eigentlich unseren Fall nicht trifft, weil, wie man aus dem Beispiel sieht, ist das mehr für etwas, wo einer während des Jahres das Unternehmen verlässt. Also die Fragestellung, wovon muss ich ausgehen, und der geht während des Jahres. Ich finde den 18 auch ziemlich unklar in dieser Beziehung, weil sie sagen, such plans create a constructive obligation as employees render service that increases the amount to be paid. Der Fall, den wir vor Augen haben, Bleibebedingungen nach Abschluss der Tätigkeit, ist ja was anderes. Ja, da kommt ja nicht mehr Service, oder es ist zumindest zu diskutieren. Der Betrag des Bonus, der mit einer Bleibebedingung verknüpft ist, erhöht sich ja nicht, der bleibt so. Es ist einfach die Bedingung, du musst noch ein halbes Jahr, wenn wir bei den kurzfristigen sind, du musst noch ein halbes Jahr bleiben. Hier ist ein anderes Problem, glaube ich, angesprochen, deswegen auch dieser Punkt mit der Constructive Obligation. Unser Fall ist ganz klar, der hat einen Anspruch als solchen zum Ende des Jahres, aber er muss noch eine Bedingung erfüllen. Er muss noch, egal wie man das Beispiel jetzt macht, ein Jahr bleiben oder ein halbes Jahr, mir völlig egal. Und dann finde ich interessant, dass die Argumentation, deswegen habe ich gesagt, ich lege mich nicht fest zu den beiden Auffassungen. Auffassung 2 hat eine ganz andere Argumentation. Der sagt einfach, durch diese Bedingung ist im Grunde ein anderer Zeitraum zu betrachten für diesen Bonus. Aber an dem Bonus, am Betrag ändert sich trotzdem nichts. Das heißt, es ist eine Verteilungsfrage hier. Des Service, wie ich das mache, gehen also nicht auf den Tätigkeitszeitpunkt, sondern die interpretieren die Bleibebedingung, der Zeitraum, Leistungserbringung verlängert sich, bis die Bedingung erfüllt ist. Ist aber, hat nichts mit der Argumentation in Textziffer 18, so wie ich sie verstehe, gar nichts damit zu tun. Also eine ganz andere Argumentation.
Aber beide Auslegungen, beide Kommentarmeinungen beziehen sich schon auf Textziffer 18 und ja. die Frage dort, Ihren Ausführungen, Herr Papa, kann ich dann ja entnehmen, dass Sie Verfechter der Auffassung 1 wären. Die Argumentation ist die...
Ich wollte nur eins sagen. glaube, Auffassung 2 hat mit Quecksilber 18 nichts zu tun. Vielleicht aber auch deswegen, weil Quecksilber 18, wie ich auch behauptet habe, überhaupt nicht mit unserem Problem zu tun hat, weil es ist nur innerhalb dieser.
Darf ich vielleicht einen Punkt nur mal kurz ansprechen? Vielleicht können wir dadurch die Diskussion auch abkürzen. Hm. Vielleicht müssen wir anfangs mal die Frage klären, müssen wir uns überhaupt mit der Frage kurzfristig auseinandersetzen? Nach meinem Verständnis des Gesetzes kann ein solcher Fall ja eigentlich nicht vorkommen. Kann es sein, dass nach dem neuen Gesetz man sagt, das Ganze muss innerhalb eines Jahres, also ein Jahr, nachdem ich eine gewisse Leistung erbracht habe, mal grundsätzlich einen Anspruch auf einen Bonus habe, kann dann laut diesem neuen Gesetz der Bleibezeitraum oder der Zeitraum, den wir dann nachher noch sehen, vom Erreichen gewisser Ziele, kann der weniger als ein Jahr sein? Wenn wir sagen, nein, nach dem neuen Gesetz kann das nicht sein, dann können wir uns eigentlich die Diskussion über die kurzfristigen sparen und direkt auf die langfristigen gehen.
Vielleicht daran mal anknüpfen, wenn ich mir die normalen Vorstandsverträge, die laufen über 4 oder 5 Jahre und er erdient sich eine Bonusscheibe in jedem Jahr. Die kommt dann aber erst zur Auszahlung vielleicht in 3 bis 4 Jahren. Da ist keine Bleibebedingung am Ende seiner Vertragslaufzeit mehr vorhanden.
Kann es zu Bedingungen kommen, die innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des Tätigkeitszeitraums oder des Geschäftsjahres dann, kann es nach den gesetzlichen Vorschriften noch dazu kommen? Nach meiner Erinnerung stimmt es, dass es nicht passieren kann bei Vorständen.
Also ich meine...
Von Kapitalmarktorientierten. Es gibt ja auch noch andere AGs, die gar nicht gehandelt werden.
Richtig ist, dass das Vorstark auf Langfristigkeit, Nachhaltigkeit der Vergütung orientiert und dadurch sicherlich den Umbau der Vergütungssysteme, insbesondere im Bereich der Long-Term-Incentives, zur Folge haben wird. Aber besteht die Vorstandsvergütung aus Festvergütung, dem Bonus und eben diesen Long-Term-Incentives, auch jetzt schon, auch schon vor Vorstag. Und diese Regelungen des Vorstag und auch die regulatorischen Anforderungen, die wir uns beim letzten Mal ja auch angeguckt haben, die insbesondere für die Kreditinstitute, für Finanzdienstleistungsinstitute wirken, betreffen nicht nur die Long-Term Dinge, die Vergütung, die eh schon eben für einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren gewährt werden und jetzt an der Stelle eben noch gewisse Dinge präzisiert werden, sondern die betreffen auch klassische Bonuszahlungen im Hinblick auf Banken, eben dieses Thema, aber die Dinge wollten wir eigentlich ausgrenzen, aber trotzdem eine Regelung ist eben, dass Bonuszahlungen, hier geht es wirklich um den Jahresbonus, eben nicht mehr direkt ausgezahlt werden sollen, sondern eben länger.
Der Sinn der Regelung ist doch folgendes, wenn man sagt, der Bonus hängt von mir aus am Aktienkurs, dass das Risiko weiterhin für die Laufzeit bis zur endgültigen Auszahlung bestehen bleibt. Dass wenn der Aktienkurs sich schlechter entwickelt in den nächsten 3 Jahren, dann der Bonus entsprechend auch sich verändert.
Aber jetzt finde ich, geht ein bisschen Diskussion. Wir waren eben nur bei der Bleibebedingung. Und wenn wir uns am Vorstand ausrichten, dann hatte ich auch in Erinnerung, dass nach den Regelungen ein solcher Bonus mit Bleibebedingungen kann er nun innerhalb des nächsten die Bleibebedingungen? Was nun?
Ja, sicherlich.
Okay, also Sie sagen, es gibt auch die kurzfristigen. Auch da.
Das war halt nur, genau dahin zielte meine Frage, ja. Weil wir eben halt auf die Agenda, oder wir überlegen es, uns auf die Agenda zu nehmen, vor dem Hintergrund des Vorstands. Mhm. Wir sagen, da gibt es jetzt eben halt gewisse Dinge, entweder Bleibebedingungen oder Erreichen von gewissen Kennzahlen. Das Ganze soll, so hatte ich zumindest verstanden, über 3 oder 4 Jahre laufen. Und deswegen war meine Frage, das Problem, das Sie gezeigt haben, besteht im Moment auch. Hm. Ist aber, glaube ich, kein Problem des Vorstags. Das ist jetzt halt nur die Frage, wollen wir das Ganze auch diskutieren oder wollen wir sagen, nein, worum wir uns hier kümmern, sind die Änderungen des Vorstack und dann sind es eben halt langfristige und nicht kurzfristige. Vielleicht können wir das Ganze aber auch dahingehend ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Unterscheidung kurz- und langfristig ist vielleicht gar nicht das große Thema, sondern ich glaube, am Ende ist das Thema das, was Sie hier schon dargestellt haben, bei den langfristigen vielleicht sogar noch ein bisschen prominenter hervorkommt, ist nämlich die Verteilung des Aufwandes. Mhm. Über welchen Zeitraum? Das ist für mich eigentlich das zentrale Thema, um das es hier geht. Mhm. Dass wir damit auch gewisse andere Dinge nochmal abdecken, die im Moment schon bestehen, auch bei kurzfristigen ist klar, aber ich sehe das auch so, wie Herr Pape, dass wir eben mal durchs Vorstack das Thema jetzt in Deutschland verstärkt. Mhm. Also von daher wäre mein Vorschlag der, dass wir vielleicht uns gar nicht mal die Unterscheidung machen, kurz-langfristig, direkt auf die langfristigen gehen und da dieses Zentralthema der Verteilung uns ansehen und da die Frage stellen, gibt es da eindeutige Regelungen im 19, ja oder nein?
Ich hatte, Frau Semjanow, Sie jetzt so verstanden, auch unser Vorschlag, gibt es eine Bleibebedingung innerhalb 12 Monate? Gibt es das, klare Frage, gibt es das jetzt oder gibt es nicht?
Sicherlich gibt es weiterhin kurzfristige Vergütungen, kurzfristig ausgezahlte Bonusbestandteile, aber Herr Flatt hat insofern recht.
Bleibebedingung.
Ich verstehe. Ja, die gibt, also auch auf Ihre konkrete Frage bezogen, ja, die gibt es auch nach Vorstack, aber die gab es vorher und nachher und insofern hat Herr Flatt recht, als dass das Vorstack daran gar nichts geändert hat und wenn wir uns dann gesagt haben, wir wollen uns Dinge anschauen, auf die Vorstack eingewirkt hat, dann ist die Argumentation insofern zielführend, dass man sagt, wir schauen uns vielleicht die kurzfristigen gar nicht an.
Ja, muss ich sagen, nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass es beides geben kann, kurzfristige und langfristige, dann bin ich aber schon der Meinung, dass wenn wir es behandeln, insgesamt behandeln, wenn wir zu der Meinung kommen, dass bei kurzfristigen vielleicht etwas anders ist, das ist die Frage. Ich würde aber zustimmen, dass man sich erstmal die langfristigen anguckt und dann vielleicht nochmal klärt, hätten wir eine andere Auffassung bei kurzfristigen, aber ich würde nicht nur auf die Änderung von Vorschlag selbst abheben, weil das deckt nicht alles ab, was es an möglichen Vergütungsformen gibt. Und da finde ich entscheidender die Vergütungsform Bleibebedingung, das heißt Bedingung, Aufschieben bedingt, und das zweite ist Performance. Ja?
Gut, ich schau mal so ein bisschen in die Runde. Ich erinnere mich an die vorherigen Sitzungen, in denen wir genau das Problem hatten und gesagt haben, wie wollen wir das Thema hier eigentlich abgrenzen? Wir wollen sicherlich nicht, wenn wir das Thema auf die Agenda nehmen, eine Interpretation oder Anwendungshinweis komplett für alle möglichen Vergütungen, Boni-Systeme machen, weil wir ja schon selbst bei den Vorstack, erinnere mich daran, gesagt haben, da gibt es sehr viele verschiedene Auswirkungen und können wir die alle erfassen, was da draußen im Moment dann umgesetzt wird. Von daher würde ich auch sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Langfristige an und dann kann man sich überlegen, da müssen wir uns dann überlegen, ob wir dann auch noch auf Kurzfristige gehen, die eigentlich nicht Gegenstand des Vorstacks sind, der Änderung, so habe ich es verstanden. Das wäre dann, wenn überhaupt, auch nur ein Thema, wenn wir zu einer unterschiedlichen Bilanzierung kommen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir erstmal dann mit den Langfristigen anfangen. Vielleicht kommt es zu einer unterschiedlichen Bilanzierung, weil wir natürlich im IAS 19 unterschiedliche Vorgaben auch haben. Bei Other Long Term haben wir diese PUC-Methode, die im gewissen Sinne, so verstehe ich das, eine Verteilung des Aufwandes vorsieht, obwohl ich möglicherweise noch gar keine unentziehbare Verpflichtung habe. Das sehen wir ja auch bei den Pensionsrückstellungen. Da wird Aufwand erfasst, obwohl möglicherweise das Ganze noch nicht vested ist. Mhm. Hier ist die Aufwandsverteilung im Blickpunkt bei langfristigen. Bei kurzfristigen wende ich die POC-Methode ja nicht an. Und Sie haben ja eben auch schon in Ihrem Vortrag kurz darauf hingewiesen, dass Paragraph, was Sie sagen, welcher es war in IAS 19, als eine Voraussetzung hat, dass eine Verpflichtung entstanden sein muss. Ich könnte mir natürlich bei kurzfristigen die Frage stellen, mache ich überhaupt eine Aufwandsverteilung? Denn eine Verpflichtung entsteht erst in dem Beispiel, das Sie gesagt haben, nach 18 Monaten. Vorher ist noch gar keine Verpflichtung da. Also da müssen wir uns überlegen, ob wir dann tatsächlich uns noch auf dieses Gebiet kurzfristig begeben. Ich würde sagen, gehen wir erstmal auf die langfristigen, weil das ist das Thema vom Vorstag, also was jetzt insbesondere im Blickpunkt ist, und ich gehe mal davon aus, dass wir da auch eher zu einer Lösung kommen, aber das werden wir dann sehen. Dann würde ich Sie einfach bitten, da jetzt nochmal die langfristigen Themen, also da haben Sie auch nochmal unterschieden nach Bleibevoraussetzungen und nach Erreichen von Zielen.
Obwohl hier, und vielleicht ist das letztlich auch ein Grund für meine Vorgehensweise gewesen, den Schwenk über die kurzfristigen zu beginnen und dann ja auch eine Analogie über dieses Bewertungsthema dann in die langfristigen zu bringen, weil, das muss man so sagen, die expliziten Ausführungen zum Umgang mit Bleibebedingungen oder auch mit anderen Bedingungen, Zielerreichungsbedingungen im Zusammenhang mit langfristigen sehr rudimentär sind, faktisch eigentlich so nicht gegeben sind. Bei langfristigen, und das hat aber Herr Flatt ja alles schon richtigerweise gesagt, bei langfristigen fälligen Leistungen an Arbeitnehmer sind die Vorschriften 28 bis 130 für Ansatz und Bewertung entscheidend, die wiederum verweisen auf die im Wesentlichen auf die Dinge, die für Post-Employment Benefits relevant sind, sprich hier ist die Credit Method, genau, die PUC Method anzuwenden. Sie haben recht, dass es hier zum Ansatz auch möglicherweise noch nicht gewesteter Dinge kommt. Allerdings sehe ich im IAS 19 Konzept an dieser Stelle nicht den Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Dingen, denn IAS 19 argumentiert auch bei der Anwendung der POC-Methode mit dem Vorhandensein einer faktischen Verpflichtung, und zwar die in dem Moment, und das ist die IAS 19, denke, entsteht, wenn der Arbeitnehmer die dem der Vergütung, sage ich mal, zugrunde liegende Leistung erbracht hat. Und insofern, genau, ist der Punkt bei der POC-Methode, wie verteile ich die Leistungen, die ich ihm später gewähre, auf den Tätigkeitszeitraum. Und aber dann im Zusammenhang mit Bedingungen eigentlich auch wieder die gleiche Frage, die ich schon mal bei kurzfristigen angerissen habe, ist eine reine Wartezeit dem Leistungserbringungszeitraum zuzurechnen oder nicht? Also letztlich stellt sich hier die gleiche Frage. Die Kommentarliteratur ist hier nur im Zusammenhang mit langfristigen weniger ausführlich, dürftig, um so zu sagen.
Aber wir haben doch dann, ich glaube, wir grenzen jetzt wirklich das Problem ein. Und das ist auch gut so, weil das, worum es hier geht, ist tatsächlich die Frage, wie definiere ich diesen Service-Zeitraum, den Dienstleistungszeitraum. Und da ist es ja dann so, dass das Thema stellt sich bei kurz- als auch bei langfristigen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das müssen wir, wenn wir uns der Sache annehmen, dann nochmal unterteilen nach, gibt es einen Unterschied, ob ich nur eine Bleibebedingung habe oder ob ich eine Servicebedingungen habe, möglicherweise auch, was die Ausgestaltung der Servicebedingungen angeht, sehen wir da irgendeinen Unterschied? Es geht jetzt nur um die Verteilung des Aufwandszeitraums. Ja. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, den wir hier haben, der sich durch das Vorstag eben halt nochmal verstärkt in Deutschland eben halt stellt, als Problem.
Ich hätte nur noch eine Einladung, das teile ich, dass man vielleicht nochmal über die Fluktuationswahrscheinlichkeit redet, wenn ich über Vorstandsvergütung, Organbezüge rede, wie ermittle ich die? Das ist immer der alte Punkt, ob ich ein Portfolio nehme oder ob ich Single-Betrachtung mache. Sollte man, ist jetzt nicht das Hauptthema, aber sollte man dann vielleicht auch nochmal kurz ansprechen.
Gut, können wir denn vielleicht nochmal, müssen Sie jetzt vielleicht nochmal schauen, Frau Simonow, wo in Ihrem Papier das Thema behandelt wird, aber das ist nochmal die Frage Aufwandsverteilungszeitraum. Wenn ich so richtig verstanden habe, gibt es da einiges für die kurzfristigen in der Literatur, bei den langfristigen wird das Thema nicht angesprochen. Ich würde jetzt aber mal behaupten, eigentlich kann es da ja nur dieselben Argumente geben, für kurz- oder für langfristige, was die Aufwandsverteilung angeht. sei denn, Sie haben da noch
Input jetzt nicht. Also nicht wirklich. Also es ist letzten Endes eine Frage, zumindest im Hinblick auf die kurzfristigen, wo es weiter ausgeführt wird, eine Frage des Glaubens. Deswegen kommt die Kommentarliteratur da ja nicht zu einer einheitlichen Auffassung. Ist die Wartezeit, also sprich das reine Verbleiben, das reine Warten, ist das eine Service, eine Leistungsbedingung oder nicht? Warum es meines Erachtens auch eben Auffassungen gibt, die dazu tendieren, das zu bejahen, ist IFRS 2, weil unter IFRS 2 die Denke so ist. Also sprich, die Wartezeit ist.
Fragen wir mal ein bisschen
Leistungszeitraum
und sammeln mal ein paar Meinungen.
Ja, also ich versuche es mal so ein bisschen aus der Welt des Glaubens rauszunehmen. Also für mich ist die Frage, wie man dann diese Wartezeit interpretiert. Ob man argumentiert, dass diese Verpflichtung eben schon vor Beginn der Wartezeit zunächst mal entstanden ist, also der Arbeitnehmer die Leistung, für die er diese Vergütung bekommt, bis dahin erbracht hat und es nur eben eine aufschiebende Bedingung ist, dass er das Geld eben später bekommt. Oder ob man argumentiert, man hört hoffentlich ein bisschen mein Stirnrunzeln, ob man argumentiert, dass er auch in der Wartezeit natürlich sich dafür engagieren wird, dass zum Beispiel Indizes oder was auch immer in eine bestimmte Richtung sich weiterentwickeln. Diese Argumentation fällt relativ schwer, wenn die beiden Bedingungen Kopplung an ein Ziel und Wartezeit nicht miteinander gekoppelt sind. Wenn ich das zusammen habe, kann ich so argumentieren. Wenn es aber nur um die Wartezeit geht, dass jemand noch da ist, dann dürfte das schwerfallen. Das heißt, da würde ich die Wartezeit dann nicht mit dazu nehmen. Nur wenn eben diese beiden Bedingungen miteinander gekoppelt sind.
Also ich tue mich auch schwer mit der Einschätzung, dass das eine Glaubensfrage sein soll. Mir drängt sich hier so ein bisschen, vielleicht hat das auch mit der Lektüre von Revenue Recognition vor einiger Zeit zu tun, so eine Art Komponentenansatz auf. Wenn ich eine Zusage derartig gestalte, dass es zum einen eine Prämie dafür gibt, dass jemand eine bestimmte Leistungshürde im Geschäftsjahr erbracht hat, die Auszahlung aber daran gekoppelt ist, dass er noch eine gewisse Wartezeit erfüllt, erbringt meines Erachtens der Vorstand zwei Leistungen. Er nimmt die Hürde und er bleibt eben eine gewisse Zeit im Unternehmen. Und ich frage mich, ob ich nicht die Gesamtprämie, den Gesamtbonus eigentlich aufspalten muss in eine Wartezeitvergütung, die ich dann eben über diese längere Frist ratierlich verteile, und in einen leistungsabhängigen Bonus, den ich dann allerdings unter Berücksichtigung des Fluktuationsrisikos dann nach Überschreiten der ersten Hürde schon als Aufwand zeige.
Wobei die Leistung, die dazu zu erbringen ist, ist die reine Anwesenheit, dass er in der Zeit vielleicht noch was anderes macht. Das mag so sein, wir nennen das an der Uni dann einen Sitzschein. Also er braucht einfach nur da zu sein.
Man muss vielleicht auch mal fragen, was die Motivation für solche Regelungen sind. Ich möchte das jetzt mal etwas abstrahieren vom Vorstandsvergütungsgesetz. Üblicherweise kenne ich solche Regelungen nicht nur bei Vorständen, sondern auch durchaus bei, ich sage jetzt mal, normalen Mitarbeitern, mit der Intention sicherzustellen, dass Bonifizierungen nur an Personen ausgezahlt werden, die sich zum Zeitpunkt der Auszahlung noch in einem intakten Beschäftigungsverhältnis befinden. Also die Überlegung ist folgende: Ich gebe für einen gewissen Zeitraum, einen Performance-Zeitraum, einen Bonus. Dann habe ich aus bestimmten Gründen, die können steuerlicher oder sonstiger Natur sein, eine Wartezeit, bis es zur Auszahlung kommt. Ich möchte aber als Arbeitgeber sicherstellen, dass der Bonus auf jeden Fall nur an jemanden ausgezahlt wird, der entweder nicht selber gekündigt hat oder noch extremer von mir fristlos rausgeschmissen worden ist. Das sind ja in einem normalen Beschäftigungsverhältnis die beiden Fälle, in denen ich nicht davon ausgehen kann, dass ein Mitarbeiter noch im Beschäftigungsverhältnis ist, wenn er denn am Ende des Performance-Zeitraums das Sein hier getan hat. Also Beispiel, ich zahle für das Geschäftsjahr 2010 die Tantieme, auszahlbar, aus welchen Gründen auch immer, können wir dahingestellt sein lassen, am, ich sage mal, 1.5. mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Ich will sicherstellen, dass der Mitarbeiter, an den ausgezahlt wird, noch in einem Beschäftigungsverhältnis ist. dann würde ich so eine Vereinbarung treffen. Da habe ich eigentlich normalerweise nicht die Erwartung, dass ich damit jetzt speziell noch den Zeitraum vom 1.1. bis zum 1.5. vergüten will, sondern ich will einfach nur sicherstellen, dass die Person, die diese Prämie erhält, noch mein Mitarbeiter ist zu dem Zeitpunkt, wo sie die Prämie erhält. Also für den Fall wäre für mich von der Motivationsseite her, vom wirtschaftlichen her gesehen, eindeutig die Verbindlichkeit per 31.12. zurückzustellen. Und das andere ist dann in einem Kollektiv möglicherweise die Frage, wenn ich eine hinreichend große Grundgesamtheit von Personen habe, für wie viel Promille oder Prozent meiner Mitarbeiter unterstelle ich denn, dass ich die entweder fristlos rausgeschmissen habe oder die in genau diesem Zeitpunkt gekündigt haben. Zu diesem Zeitpunkt. Und das wird dann ein kleiner Abschlag sein, möglicherweise. Also deswegen finde ich die Diskussion jetzt für den kurzfristigen Teil, dürfte es in der Regel so sein, ein bisschen sehr abstrakt. Für den langfristigen Teil wird man sicherlich nochmal hinterfragen müssen, ob dieser Retention-Aspekt, dieser Treue-Aspekt der entscheidende ist oder ob tatsächlich wertbildende oder wertbegründende Faktoren in der Anwartschaftszeit noch zu berücksichtigen sind. Die würden dann allerdings die Entscheidung wieder zur anderen Seite hin sehr einfach machen. Wenn also eine bestimmte Performance in der Warteperiode noch eintreten muss, ob kausal oder nicht kausal, würde das eindeutig darauf hindeuten, die Vesting Period dann bis zum Auszahlungszeitpunkt zu definieren.
Also da stimme ich im Grundsatz nach Herrn Hense zu. Ich kann aber auch diese Aufteilung in zwei Komponenten grundsätzlich was abgewinnen, wobei es natürlich schwer ist, diese Bleibekomponente dann zu bewerten letztlich. Aber andere Aspekte noch, ich meine, völlig klar, man gibt eine Prämie für eine oder einen Bonus für eine Performance in einem Jahr, aber es ist ja oft auch der Gedanke dabei, dass derselbe Mitarbeiter fürs nächste Jahr wieder eine entsprechende Bonuszahlung bekommt, die ineinander übergeht, und insofern ist auch schon ein Wert an und für sich, ein gewisser Retention-Bonus auch mit drin. Nämlich man kann ja nur diese dauernde Performance erbringen als Unternehmen, wenn der Mitarbeiter dann auch länger bleibt. Also insofern würde ich auch dieser Wartezeit schon einen Wert noch mit beimessen. Insofern könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man es über die 12 Monate und bis zum Auszahlungszeitpunkt verteilt. Wobei dann wieder die Frage wäre, wie viel verteilt man auf die Monate nach den 12 Monaten? Und das ist, glaube ich, auch von der Intention abhängig und insofern dieses Unternehmen mit der Regelung verbindet. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass man das sich eine Accounting-Policy gibt, was man eigentlich mit dem Programm genau bezweckt. Und dass man das Ganze schwarz-weiß regeln kann und muss.
Aber Frau Marfurt, ein Argument, was Sie eben selbst gesagt haben, gerade wenn, da habe ich auch schon dran gedacht, und ist sehr richtig. Wenn ich jedes Jahr so einen Bonus habe, was eigentlich der Regelfall ist, ja, dann spricht das ja gerade dafür, dass der Bonus per se eigentlich für das Geschäftsjahr 1 ist und der nächste für das Geschäftsjahr 2 auf die echte Tätigkeit bezogen, auf den Service, und das andere, ich kann das auch verstehen mit dem Komponentenansatz, muss dann auch was anderes sein. Da muss irgendwie eine Art Halteabsicht sein. Ja, das meine ich, ist wahrscheinlich bei Vorständen so, vermute ich mal. Und da wir nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen diese Regelung eingeführt hat, damit es noch rechtzeitig vor Auszahlung, vor Termin rausschmeißen kann, sondern ist es mehr in Halteabsicht, nur eigentlich nur der Vorstand, ja, die echte Entscheidung dazu zu gehen, ist es eine Halteabsicht. Wie ich das bewerten soll, werde ich auf der anderen Seite ganz klar sehen, bei so einem kontinuierlichen Bonusprogramm, der Bonus ist eindeutig für das Jahr, der Bonus ist dann für das nächste Jahr. Da habe ich dann auch ein Problem damit, das zuzuordnen.
Aber ich meine, selbst wenn ich jetzt so Bonusprogramme nacheinander staffel, ist ja nicht gesagt, dass ich in jedem Jahr wirklich einen Bonus bekomme. Und dann ist ja durchaus auch sinnvoll, wenn ich den Mitarbeiter in dem Jahr, wo kein Bonus ausgezahlt oder voraussichtlich ausbezahlt wird, eben auch behalten kann.
Aber dann hat er den erwarteten Service auch nicht gebracht. Und dann kann ich schlecht einen nicht erwarteten Service des Folgejahres doch dem anderen Jahr gedanklich zuordnen.
Ja, aber ich finde, der Haltegedanke ist implizit, glaube ich, schon oft ein Grund, dass man es auch später auszahlt.
Ja, das ist schon, aber ordentlich der Tätigkeit.
Teil könnte man schon glauben.
Ja, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen in den Sachverhalt reingucken. Also wir vermischen, glaube ich, im Moment sehr stark diese Performance-Gesichtspunkt mit diesem Zeitaspekt. Da wäre ich auch sofort dabei, vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen. Ansonsten habe ich eher die Präferenz, das dem abgelaufenen Geschäftsjahr zuzuordnen, weil ich diesen verzögerten Zahlungszeitpunkt eher als Motivation für den Manager sehe, eben nicht auf Abbruch zu spielen im abgelaufenen Jahr, dass man eben die Dinge noch etwas weiter im Zeitablauf nachverfolgen kann. Ich hatte gerade gesagt, wir sollten noch mal ein bisschen in die Sachverhalte reingucken. Es gibt ja derartige Zahlungen für längeres Bleiben oder daran gekoppelt, dass man noch länger im Unternehmen bleibt, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Wie gesagt, wir haben es jetzt sehr stark gekoppelt mit der Frage, es wird eine bestimmte Performance erreicht und die Zahlung kommt später. Aber ich meine, wir hätten zu einem anderen Zeitpunkt auch schon mal diskutiert, die Frage, es bekommt jemand eine Zahlung, damit er noch 3 Jahre im Unternehmen bleibt, in Krisenzeiten. Oder ich habe eine Umstrukturierung, eine Betriebsstättenverlagerung und ich kriege eine Treueprämie dafür, dass ich mitgehe. Solche Geschichten, die würde ich eigentlich eher darunter sehen. Die anderen Fragen sind mehr dann Performance-Gesichtspunkte.
Wenn ich mal ein Beispiel überlege, es kriegt jemand einen gewinnabhängigen Bonus für 2010 von 1.000 mit der Nebenabrede, er muss aber bis 2014 bleiben, damit er es ausgezahlt bekommt, sonst kriegt er gar nichts. Da könnte man sich jetzt überlegen, also ein Großteil ist eben gewinnabhängiger Bonus, was ich aber mindestens aufwandsmäßig ja über 2011 bis 2014 weiterverteilen muss, ist der Zinsanteil, denn er wartet ja auf sein Geld. Da komme ich auf keinen Fall dran vorbei, denke ich. Ja. Er gibt sich allein aus der Abzinsungsregel. Und dann ist eben die Gretchenfrage, ist da noch eine geldwerte Warteprämie, Bleibeprämie mit drin oder nicht?
Ja, aber nochmal, wenn ich den Fall habe, ich habe eine wirtschaftlich schwierige Situation und ich vereinbare, wenn du jetzt noch im Unternehmen bleibst, bekommst du eine bestimmte Prämie dafür. Dann würde ich diese Prämie auch in die zukünftigen Jahre hinein verteilen. Ja. Ansonsten eher nach hinten, ja.
Also ich glaube, wir haben total unterschiedliche Fälle. Wir haben performanceabhängige Fälle. Wir haben, zum Beispiel ist es auch so, dass Prämie ausgezahlt wird, wenn Mitarbeiter nicht mehr da sind, aber performanceabhängig nur gezahlt wird. Also wenn sich quasi nach 3-4 Jahren herausstellt, dass der Gewinn nachhaltig war. Und dann gibt es halt nur die Bedingung, dass er noch überhaupt im Unternehmen ist. Und ich glaube, wir müssen das sozusagen untersuchen oder genau diese Eingangsbedingungen sozusagen formulieren und dann eben auch entsprechend darstellen.
Aber da will ich darauf hinweisen, dass wir sollten nur, ich gebe Ihnen ja recht, Herr Kelch, Herr Gorch, das kommt dann rein, wir sollten eigentlich nur den Fall reden, für ein Geschäftsjahr, Vertrag lautet, für ein Geschäftsjahr kriegt er einen Bonus, unter der Bedingung, er muss noch 2 Jahre bleiben. Full stop. Nichts hineingeheimnissen, nichts tun. Ich meine, das sind wirklich dann Unterschiede mit Performance, sondern wir sollten diesen simplen Fall betrachten und nicht mehr. Und da kann jetzt auch was hineingeheimnisst werden, aber wir müssen dann sehr vorsichtig sein. Ich meine, es ist nur eine Art Halteabsicht, wenn ich nicht böswillig unterstelle, dass das Unternehmen sich insgeheim vorbehält, ihn rechtzeitig rauszuschmeißen. Von daher würde ich aber sagen, das kann man auch nicht, das wäre unfair, kann man nur sagen, das ist schlichtweg eine Situation, die nur durch den Empfänger bestimmt wird, das heißt durch den Vorstand. Er entscheidet es und nicht das Unternehmen. Und wenn ich auf Verbindlichkeit gucke, und darüber reden wir hier, die Bilanzierung, muss man das, meine ich, würdigen, dass das Unternehmen es nicht beeinflussen kann.
Darf ich aber kurz zusammenfassen, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, wir haben noch einige andere Sachen auf der Agenda. Wenn ich es mir ansehe, dann scheint es so zu sein, dass unterschiedliche Meinungen bestehen, Verteilung, gerade bei einer, sagen wir mal, klaren Halteprämie nur, keine Ziele mehr in den nächsten Jahren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Vielleicht bei denen, wenn ich performance-related Ziele habe, geht die Tendenz eher dazu, eine Verteilung über den Gesamtzeitraum zu nehmen. Die Frage, die wir uns aber hier stellen wollen heute, ist ja noch gar nicht konkret zu einer Entscheidung zu kommen. Wir gucken uns jetzt mal nur die Halteprämie an und entscheiden, jetzt muss ich verteilen oder nicht, sondern Ziel der heutigen Sitzung war einfach, zu entscheiden, gibt es für das Thema, das wir uns ansehen wollen, klare Regelungen im IAS 19? Falls ja, hätten wir gesagt, schön, dass wir das Vorschlag haben, guckt in den IAS 19, no diversity in practice und das war's. Ich habe hier schon eher den Eindruck, dass das nicht so klar ist. Ich meine, bei den Halteprämien müssen wir nochmal aufpassen. Heute sprechen wir auch über die Bilanzierung von Eintrittsprämien, wo wir auch nur die pure Anwesenheit des Mitarbeiters im Unternehmen verlangen und dann zu einer Verteilung kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht widersprechen, jetzt in dem Fall, den wir hier besprechen. Aber dazu müssen wir heute auch gar keine abschließende Meinung bilden. Mein Vorschlag wäre der, dass wir nach der Diskussion, die wir jetzt bisher hatten, sicherlich das Thema weiter verfolgen sollten, gerade das Thema Verteilung, und dass wir vielleicht für die nächste Sitzung mal eine Unterscheidung machen, welche Arten von Bedingungen gibt es, angefangen von der wirklich ganz einfachen Halteprämie, jemand muss einfach nur noch 2 Jahre dabei bleiben, bis zu Fällen, in denen die Höhe des Bonus für das Jahr abhängt von den Ergebnissen in den nächsten Jahren. Und dass wir die Fälle uns einfach mal ansehen.
Von den nächsten Jahren?
Ja. Das sind die anderen Fälle, die wir auch, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, aber die natürlich auch mit auf der Agenda sind, indem ich hingehe und sage, ja, den Bonus in diesem Jahr, das sind 1.000, aber wenn in den nächsten beiden Jahren die Earnings per Share, um ein Beispiel zu nehmen, nicht die und die Höhe erreicht haben, dann wird dieser Bonus vermindert oder er wird erhöht. Das sind natürlich auch ganz klar Fälle, über die wir reden müssen. Ich glaube nur, dass wir heute das Ziel jetzt nicht war, schon endgültig zu einer Entscheidung zu kommen, wie die Verteilung stattfindet, sondern einfach mal rauszufinden, ist der IAS 19 ja eindeutig. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass wir da Diskussionsbedarf sehen und vielleicht in der nächsten Sitzung uns dann mal anhand von Beispielen uns der Sache nähern.
Ich hätte nur noch einen Wunsch, was die Sachverhaltsgestaltung bzw. Sachverhaltssituation anbelangt. Wir haben einen Aspekt, der in der Tat typischerweise bei Organmitgliedern bzw. Vorständen zu beachten ist. Den haben wir nach meiner Meinung bis jetzt noch nicht betrachtet. Dies ist die grundsätzliche Befristung der Verträge. Also es spielt sicherlich auch eine Rolle, ob ich im Zeitablauf über Vorgänge rede, die außerhalb der planmäßigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses liegen, oder ob ich sage, für die Laufzeit des Vertrages fällt dann die Bedingung noch in die normale, wenn man so will, Laufzeit des Vertrages. Ich glaube, dass das vielleicht ein Aspekt ist, der nicht nur sich in einem Abschlag niederschlägt, mit der ich die Verbindlichkeit ansetze, sondern vielleicht auch dem Grunde nach eine Bedeutung hat, ob ich eine Verbindlichkeit ansetzen soll oder nicht. Ja, weil das gibt es ja auch. Ich meine, das Problem bei dem Vorschlag ist nach meiner Meinung, dass die Motivationslage, die der Gesetzgeber da reingelegt hat, eine im Grunde unklare, zwar von der Intention her nachvollziehbar, aber unklare ist. Es waren halt die Fälle, in denen Personen die Unternehmen verlassen haben, teilweise sehr hohe Bonuszahlungen mitgenommen haben und dann zum Zeitpunkt der Auszahlung oder unmittelbar danach Situationen eintreten, wo man gesagt hätte, in der Rückschau, wenn ich gewusst hätte, dass er das Unternehmen verlässt, unter den Umständen, unter denen er das verlassen hat, hätte ich dann nicht gezahlt. Das ist natürlich, ich sag mal, nachvollziehbar von einem regulatorischen Ansatz, ist nur extrem schwer zu fassen.
Ja.
In der Gestaltung solcher Regelungen und dann der wirtschaftlichen Bewertung.
Ich möchte mal Herrn Dr. Hinser da auch zustimmen, denn Vorstände werden in aller Regel über einen bestimmten Zeitraum ernannt und dann kann es keine Bleibebedingungen mehr geben, weil der einfach der Zeitraum ausläuft. Und dann sind wir sehr schnell in einer reinen Auszahlungsbedingung.
Okay. Aber da haben wir eigentlich immer gesagt, Herr Funk, deswegen ja diese beiden Bedingungen, ja, Bleibebedingung ist kritisch und Performancebedingung ist kritisch, weil nur Deferred Payment haben wir kein Problem mit.
Und das neue Gesetz geht ja dann in die Richtung zu sagen, dass Deferred Payment muss ein gewisses Risiko über die weitere Geschäftsentwicklung beinhalten. Das heißt also am Aktienkurs oder so sich orientieren.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir dann beim nächsten Mal klären sollten. Da haben wir eingangs doch drüber gesprochen. Dass wir nochmal klar uns vor Augen halten, was sind denn jetzt die Dinge, die durchs Vorschlag neu auf die Agenda kommen. Und wenn wir am Ende sagen, der Fall einer normalen Halteprämie, wie wir ihn jetzt heute mal diskutiert haben, also überhaupt nicht mehr an irgendwelche Leistungsziele der Zukunft gekoppelt, das ist eigentlich nicht das, was das Vorstand will, sondern eben halt genau umgekehrt, nein, es hängt auch von den Ergebnissen in zukünftigen Perioden ab, ob oder in welcher Höhe ich einen Bonus bekomme, dann sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, aber wir sollten den anderen Fall auf jeden Fall auch in dem nächsten Paper für die nächste Sitzung dabei haben und dann, meine ich, sollten wir an den unterschiedlichen Fällen, die es da gibt, dann auch schon mit der Information, das hier ist Vorstand, das ist das, was es bisher auch immer schon gab. Vielleicht ist es ja auch nach dem Vorstand gar nicht mehr möglich, so etwas zu machen, dass man sagt, der muss einfach nur noch 3 Jahre dabei bleiben, Halteprämie jetzt mal, abgesehen von den Fällen, wo dann vielleicht der Arbeitsvertrag endet, und bekommt dann in jedem Fall den Bonus, ohne dass das an zukünftige Ergebnisse gekoppelt ist. Vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr möglich nach dem Vorstand. Das sollten wir uns dann fürs nächste Mal nochmal ansehen, damit wir da sicher sind, welchen Bereich war.
Also ich hätte da Interesse daran, dass wir das nicht nur bezogen aufs Vorstand machen, sondern auch auf... Genau. Ja.
Da bin ich ein bisschen zurückhaltend.
Die regulatorischen Anforderungen. Mhm.
Genau, dass wir nicht in einzelne Formen reinkommen und jetzt Vorstag oder auch HGB, also in seiner Gesamtheit, was es heute an Regelungen gibt, nicht in jede einzelne mögliche Vergütungsform kommen, wo einer sagt, ja, bei mir sieht es wieder ein bisschen anders aus. Haben wir eigentlich damals ganz bewusst gesagt, wir gucken die 2 Grundkomponenten nur an und das ist von der Art, was verwendet wird, ist halt letztlich etwas, was sozusagen nachhaltig noch mit irgendwas verbunden wird. Das ist der eine Grundgedanke vom Gesetz und das andere ist an irgendein Performance, weil ich sehe sonst wirklich, ich habe die große Befürchtung, dass wir dann bei einzelnen Dingen, was es da geben kann, ja, im DSR haben wir das ja mit, was ist es, DRS 25, alles durchgezappelt, dass wir das stundenlang mit den Einzelnen und durcheinander kriegen. Also, tut mir leid, mein Vorschlag ist, um das auch überschaubar zu halten, nur wirklich auf die beiden Grundprinzipien, die im Grunde aus dem Gesetz herauskommen, uns konzentrieren und da muss es sich jeder zusammensetzen, wie er seine Dinge hat.
Jörn, ich bin bei dir. Ich habe ja eben auch versucht, hinzugehen zu sagen, wir wollen nicht jeden Einzelfall uns ansehen. Aber eins müssen wir, glaube ich, schon machen, bei den Halteprämien und bei den Performanceprämien. Dass wir unterscheiden, gibt es da kumulative oder auch bei der Performanceprämie hängt die Erreichung, also führt die Erreichung einer Performance im nächsten Jahr zu einer Wertänderung des Bonus im alten Jahr. Also diese Grundformen, dass wir die unterscheiden sollten, ohne da jetzt jeden Einzelfall uns anzusehen. Und dann, dass wir wirklich im Papier auch nochmal zeigen, das sind die verschiedenen Fälle, die treten auf, Vorstag, BaFin und so weiter, weil wir uns ja am Ende auch darüber unterhalten müssen, wie grenzen wir den Scope ein. Also irgendwo müssen wir auch eine Sache dann behandeln, die wir im Zeitrahmen handeln können. Wenn wir bei der nächsten Sitzung die Unterlagen haben, dann haben wir die halt zur Entscheidung vorliegen, dann können wir uns dann darüber unterhalten, wo wir das Ganze eingrenzen und was wir behandeln. Dann würde ich sagen, dass wir das beim nächsten Mal in dem Sinne dann vornehmen. Ja? Gut.
Ich sehe ein bisschen die Notwendigkeit, aber das können wir vielleicht später machen, das nochmal zu präzisieren, was wirklich ist. Weil selbst BaFin, behaupte ich jetzt mal ganz frech, Herr Geuss, es sind die gleichen Grundsysteme. Ja? An Bedingungen. Das geht da um Zeiträume und genauere Festlegung. Aber ich kann mich nicht an einen komplett anderen Grundtyp einer Bedingung erinnern.
Ne? Das sehe ich ja genauso. Deswegen sagt ihr, entweder ist der Mitarbeiter oder der Vorstand dann noch da.
Also, Entschuldigung.
Sorry. Und zweite Bedingung, Performance.
Ja, weil es gibt natürlich andere, wie Deferred Payment, sowas gibt es ja alles weiterhin, aber die haben wir eigentlich gesagt, sind kein Problem. Das ist eine Verpflichtung und die ist abzuzinsen, je nach Laufzeit und der Zins über die Periode zu vereinnahmen.
Gut, Frau Simonow, haben Sie genug Informationen?
Ich denke ja, ich hoffe.
Gut, dann hätten wir Top 4 beendet. Das heißt, wir werden uns das jetzt beim nächsten Mal nochmal etwas konkreter ansehen und dann
wir
entscheiden,
hätten,
wie wir weiter vorgehen.
Ja, d'accord, aber wir haben Top 4 eigentlich noch nicht. Also Ausgangspunkt dieses Aufrufes war ja die Frage, gibt es konkret im Zusammenhang mit der Bilanzierung dieser Dinge Probleme? Und wir hatten uns dahingehend Input erhofft. Wir haben zwei Anfragen bezüglich dieses Aufrufes bekommen. Die habe ich insofern nicht in Papier 1 verarbeitet, weil sie nicht originär mit der Bilanzierung zu tun haben. In Papier 2 sind diese Anfragen dargestellt. Eine Anfrage betrifft die Frage der Ausstrahlungswirkung des ebenfalls durch Vorstag geänderten § 193 Absatz 2 Satz 4 Aktiengesetzes auf virtuelle Aktienprogramme. Die zweite Anfrage betrifft die Frage, besteht trotz wirksamen HV-Befreiungsbeschluss bezüglich der individualisierten Angabe von Vorstandsvergütung bei Einpersonenvorständen trotzdem die Pflicht zur Angabe der Gesamtbezüge. Das sind in der Tat Fragen, die eben originär durch, also die erste ist originär mit dem Vorschlag verbunden, die zweite schon mit der Frage der Vorstandsvergütung, jetzt nicht direkter Auslöser vor stark. Jedenfalls sind die Fragen an uns herangetragen worden, an Sie herangetragen worden. Und die Frage ist, wie das REG diese behandeln möchte, ob das REG diese behandeln möchte. Zu diesem Zweck habe ich beide Sachverhalte in diesem Papier 2 einer doch noch vergleichsweise kurzen Analyse unterzogen und eine Empfehlung dazu abgegeben. Soll ich Sie zu dem Thema auch nochmal durchs Papier führen? Ich weiß jetzt immer nicht, wie weit Sie drin sind und ich alle Dinge nur wiederhole und damit jetzt dann die knappe Zeit noch knapper mache.
Nee, machen wir es vielleicht so, weil wir haben die Papiere ja auch im Vorhinein gelesen.
Ja.
Ich habe nur eine kurze Frage vor Sie, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es gelesen, aber wie gesagt, ob ich es richtig verstanden habe. Die Sachen, die Sie diskutieren, sind beides Dinge, einmal Aktiengesetz und einmal HGB. Nach meinem Verständnis ist das etwas, mit dem das REG sich nicht auseinandersetzt. Wenn, dann ist das was für den Rat. Und wenn wir das so sehen, dann könnten wir relativ schnell die Sache abhandeln, indem wir sagen, wir reichen das zur weiteren Gutachtung an den Rat weiter.
Ich wollte erst mal hören, wie die Meinung hier dazu ist, aber sonst hätte ich gesagt, so wie wir uns damals abgestimmt haben, ist der Rat, steht aber auch fallweise zu entscheiden. So steht es in dieser Matrix drin. Da aber der Rat nun selbst auch einen Standard rausgegeben hat zu Organbezügen, was allerdings diese Frage nicht betrachtet.
Beide nicht, genau.
Ist schon richtig. Fällt es trotzdem schwer, jetzt dem RIC, was einen Aufruf zur Behandlung nach IFRS gemacht hat, und dann kommen solche Dinge, dass das RIC beantwortet. Ich meine auch der DSR, so leid es mir tut, wir werden sehen, wie er damit umgeht, aber ich sehe keinen speziellen Grund, warum ausnahmsweise fallabhängig das RIC solche Fragen macht. Nur weil es den Aufruf gestartet hat.
Das wäre wahrscheinlich der einzige Grund, weil es den Aufruf gestartet hat, aber ansonsten, genau.
Aber der Aufruf ist in dem Sinne nicht beachtet worden, weil die Fragen damit überhaupt nichts zu tun haben.
Zumindest darüber hinausgeht, genau.
Also ich sag's mal so, wir freuen uns über jede Frage, die reinkommt, deswegen freuen wir uns auch über diese beiden und reichen sie dann zur weiteren Bearbeitung an den Rat weiter. Und falls es von unserer Seite in irgendeiner Art und Weise Input geben sollte, ist der Rat sicherlich immer froh, wenn von unserer Seite da auch ein paar Informationen
kommen. Gedanklich könnten wir das bereits als Kommentierung zu dem EDRS 25 auffassen, auch wenn er mit dem Standard nichts zu tun hat, aber man kann die Frage da ja mal diskutieren in dem Rahmen.
Vielleicht ein ergänzender Hinweis noch zu der zweiten Frage, die meines Erachtens in der Tat sehr gut in den DRS 25-Kontext passt.
Das stimmt.
Die ist im HFA vor einigen Jahren schon mal diskutiert worden, mit genau dem Ergebnis, das auch hier vorgeschlagen wird. Mittlerweile gibt es da eben auch eine herrschende Meinung in dem Sinne, dass man eben bei börsennotierten Gesellschaften von der Offenlegung der Gesamtbezüge auch beim Einpersonenvorstand nicht absehen kann.
Okay.
Insofern nochmal ein netter Versuch. Ich würde dann aber auch aus Gründen der Höflichkeit gegenüber den Fragestellern bitten, dass diese Fragen auch von Seiten des Rates beantwortet werden. Weil wenn die uns gestellt werden, die Fragesteller kriegen gar keine Antwort, das finde ich nicht so schön.
Ich muss in diesem Sinne jetzt entscheiden, dass das eher eine Frage und nach dem erfolgten Abstimmungsprozess spricht da viel dafür, dass das eher eine Sache des DSR ist.
Also ich schaue mal in die Runde. Ich glaube, dann haben wir hier einstimmig beschlossen, wir geben die Sachen an den Rat zur Entscheidung weiter. Damit hätten wir dann aber, oder habe ich noch was vergessen, Frau Sinn? Gut. Damit hätten wir dann den Top 4 beendet. Vielen Dank, Frau Semjanow, und kommen dann zum Top 5.